zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum ersten Akademiegespräch am Mittag unter dem Motto Habemus Papam, Ecclesia Quo Vadis. Auch die Katholische Akademie in Bayern gratuliert Robert Francis Prevost von Herzen zu seiner Wahl und wünscht ihm Gottes Segen für das Pontifikat, das jetzt vor ihm liegt. Wohin wird Leo XIV. Die Kirche führen? Diese Frage stellen sich im Moment wohl alle auf der Welt, denen die Zukunft der Christenheit am Herzen liegt. Eine Antwort auf diese Frage wird erst nach und nach möglich sein. Jeden Tag erhalten wir neue Puzzleteile, aus denen sich ein immer genaueres Bild zusammensetzt. Hier eine Predigt, dort ein dezent gesetztes Zeichen. Die kommenden Wochen und Monate werden spannend, weil wir nach und nach erkennen werden, mit welcher Weichenstellung von Weltrang wir es hier zu tun haben. Die Akademie möchte diese spannenden Wochen begleiten und sich einmal pro Woche mit mindestens ebenso spannenden Gesprächspartnern über den aktuellen Stand austauschen. Heute beginnen wir diese Reihe mit gleich zwei Hochkarätern, die Ihnen allen aus den Medien bekannt sind. Mit unserem ehemaligen langjährigen bayerischen Landesbischof und jetzigen Vorsitzenden des Weltkirchenrats, Bischof Prof. Dr. Heinrich Bedford Strohm, und mit Pater Dr. Andreas Bartlock, SJ, der die Geschehnisse rund um den Tod von Papst Franziskus und die Wahl von Papst Leo im ZDF einem Millionenpublikum erläutert. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich für Ihre Mitwirkung und die kurzfristige Zusage und bedauere, dass auf Zoom jetzt nicht jener Applaus aufbrandet, der bei uns im großen Saal an dieser Stelle sicher laut zu hören wäre. Herzlich willkommen Ihnen beiden und ich begrüße auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Zoom, die sich in der Mittagspause zuschalten. Herzlich willkommen auch Ihnen. Kurz ein paar Worte zum Ablauf für die erste halbe Stunde, das kann auch eine längere halbe Stunde sein, habe ich Fragen vorbereitet. Danach aber sind alle eingeladen, Fragen zu stellen. Bitte melden Sie sich dann über den Handhebe-Button unten am Bildschirm, dann sehen wir auch, in welcher Reihenfolge Sie sich gemeldet haben. Punkt 13 Uhr, das verspreche ich Ihnen, machen wir Schluss. Ein letzter Hinweis, wir zeichnen diese Sitzung auf. Das Bild wird allerdings nicht verwendet, sondern lediglich die Tonspur. Wir wollen nachher prüfen, ob die Qualität auf Zoom gut genug ist, um ein Audio davon online zu stellen, wie wir es ja letztlich mit allen unseren Veranstaltungen machen, die wir in unserer Mediathek dokumentieren, damit diejenigen, die heute Mittag keine Zeit hatten, sich das dann trotzdem anhören können. Ja, nun aber schnell ins Thema. Diese Wahl hat viele überrascht, und zwar auf mehreren Ebenen. Es war eine überraschend schnelle und einmütige Wahl. Viele hatten eine Hängepartie zwischen Reformern und Traditionalisten erwartet, mit einem blassen Kompromisskandidaten als Ergebnis. Nun haben wir einen Gewinner, dessen Profil überraschend perfekt zu seinem neuen Amt und ihren aktuellen Herausforderungen passt, obwohl die wenigsten ihn auf dem Zettel hatten. Und überraschend ist schließlich auch, dass Papst Leo aus allen Richtungen so großer Enthusiasmus entgegenschlägt. Und ich frage mich da, und ich frage zuerst Sie, Pater Bartlock, ein Papst, der gefeiert wird von allen Lagern, die sich ja untereinander durchaus nicht immer grün sind. Was ist das für ein Phänomen? Macht der Mann einfach alles richtig? Also findet er genau den goldenen Mittelweg? Oder macht sich vielleicht eine der beiden Seiten jetzt falsche Hoffnungen und wird demnächst eines der Lager enttäuscht sein? Dazu würde mich Ihre Einschätzung interessieren.
Ja, hallo, mit Paul Michael Zunner gesprochen. Ein Papst ist kein Wunderwuzi, ein sehr österreichischer Ausdruck. Es ist wie bei Franziskus damals vor 12 Jahren eine riesige Projektionsfläche entstanden, aber Sie sprechen es schon an. Das Profil ist natürlich beeindruckend. Ein Seelsorger, ein Missionar, Kurienerfahrung, Bischof, ein Amerikaner, der jahrzehntelang in Peru lebte, beide Amerikas also kennt. Ja, es ist eine riesen Überraschung und man spürt schon bei den Leuten auch eine große Freude. Ich hatte 2 Jesuitenkardinäle an der Angel. Einer wohnt in der Kommunität, wo ich untergebracht bin, Michael Czerny, und gestern den chinesischen Kardinal Stephen Chow. Die haben natürlich keinen Ton gesagt zur Wahl, aber man merkt denen einfach an, sie sind happy, glücklich, erleichtert. Und dass es innerhalb von 24 Stunden ging, wie auch Kardinal Marx sagte, es zeigt ja doch, dass von diesen Grabenkämpfen oder Parteiungen offenbar, es gab ja einige Generalkongregationen vor Konklave, wenig zu spüren war. Also alles in allem totale Überraschung und auch ich bin glücklich, ja.
Möchte nochmal auf diese Projektionsfläche zurückkommen, wo jetzt jeder quasi sein Dia und seine Farben drauf projizieren kann auf den schönen weißen Papst. Sehen Sie eine Chance, dass er tatsächlich es schafft, die Meinungsunterschiede, die es ja durchaus gibt, zu glätten? Oder ist die Begeisterung nur deshalb so ungeteilt, weil eben jeder im Moment das hinein projizieren und hinein interpretieren kann, was er sich so wünscht für das nächste Pontifikat?
Naja, das Papsttum ist natürlich auch kein Wunschkonzert. Jetzt werden viele mit ihren Anliegen und ihrer Agenda anstehen. Ich denke, im Moment muss er einfach sortieren und priorisieren. Es war ja auch die Frage, ob er nach Nizäa reist, Itznik jetzt in der Türkei wegen des Konzilsjubiläums, wen er jetzt alles trifft. Er wird ganz sicher nach Peru und ich denke zuerst nach Peru, dann nach Amerika mal reisen. Das ist das eine, die eine Ebene. Es gibt jetzt viele zeremonielle Dinge. Er muss ja Besitz ergreifen vom Lateran, dann auch von Santa Maria Maggiore. Das sind so äußere Dinge. Und das andere ist, ja, dass er jetzt einen Apparat braucht, Beraterinnen braucht, die ihm helfen dabei zu schauen, was gehen wir jetzt alles an. Und für mich ganz wichtig, aus der Gemelli-Klinik heraus hatte ja Papst Franziskus noch den synodalen Prozess bis 2028 in die Verlängerung geschickt. Und gestern wurde ganz ungewöhnlich ein Brief bekannt vom Synodensekretariat, unterschrieben von Kardinal Gregg und seinen beiden Stellvertretern, Nathalie Picaro und einem Erzbischof, wo sie sagen, ja, dieses Projekt muss jetzt weitergehen. Und Chiesa Sinodale, Synodale Kirche, war ja schon am ersten Abend auf dem Balkon eine Vokabel. Das hat mich sehr, sehr optimistisch gestimmt und vor allem war das auch ein Signal an diejenigen, die meinten, jetzt gibt es einen anderen Kurs, jetzt beginnt eine neue Epoche, wie ein früherer Privatsekretär eines früheren Papstes gleich meinte, dem Corriere della Sera sagen zu müssen.
Ja, ein Rollback, danach sieht es gar nicht aus, inhaltlich, auch wenn er in der Kleiderordnung, sage ich mal, die Ausnahme seines Vorgängers nicht weitergeführt hat. Aber nochmal dieses elektrisierende Stichwort Synodalität aufgeschnappt. Wir haben ja auch in der Deutschen und in der Freisinger Bischofskonferenz durchaus unterschiedliche Haltungen dazu. Teile des synodalen Weges werden von einer Minderheit der Bischöfe in Deutschland und einer Mehrheit der Bischöfe in Bayern abgelehnt. Von Papst Leo sind aber jetzt alle restlos begeistert. Was glauben Sie? Werden die in Deutschland angestoßenen Reformprojekte jetzt eher beschleunigt oder eher ausgebremst? Oder findet er genau den perfekten Kompromiss?
Naja, interessant war, er gilt als Pragmatiker. Er war jetzt 2 Jahre Chef des Sikasteriums für die Bischöfe, hatte also mit vielen Bischöfen bei den Ad Limina-Besuchen zu tun, mit Bischofskonferenzen und ganz interessant, er war ja in der Kommission mit dabei, mit Parolin, dem Kardinal Koch und anderen, die eine Abordnung der Deutschen Bischofskonferenz empfangen haben, um über diese Problematik synodaler Weg zu sprechen. Ich meine, dass Prävost sehr wohl weiß, dass manche Themen weltweit virulent sind, weltweit Themen sind und mitnichten deutsche Themen sind. Im Übrigen kann man sich offenbar mit ihm auch auf Deutsch unterhalten. Er war ja schon mal in Deutschland und im letzten November bei einem Jubiläum in Wien in der Augustinerkirche. Auch das ist natürlich sprachlich ganz gut, aber er sieht das Ganze natürlich auch aus der Perspektive eines Kosmopoliten, würde ich sagen, einer, der Erfahrungen hat, nicht nur als Provinzial- und Generalprior seines Ordens, er ist ja auch Ordensmann, sondern eben als Nationalseelsorger und Bischof von Chilaco in Chilacayo,
Das ist genau
Peru,
das Stichwort.
das ist gut.
Das ist genau das Stichwort, mit dem ich jetzt überleiten möchte, lieber Bischof Bedford Strom. Im Weltkirchenrat nehmen Sie ja eine globale Perspektive ein. Da würde ich jetzt mit Ihnen gerne auch mal über Deutschland hinausschauen. Und auch in Ihrer eigenen Biografie gibt es eine gewisse Parallele zur Multiperspektivität unseres neuen Papstes. Durch Ihre Ehe mit einer Amerikanerin sind auch Sie ein profunder Kenner der Situation in den USA, die Sie auch wissenschaftlich reflektiert haben, ebenso wie die lateinamerikanische Option für die Armen. Welche Erwartungen verbinden Sie mit der gleichzeitig nord- und südamerikanischen Identität von Papst Leo?
Ja, zunächst mal will ich sagen, dass das, was jetzt eben schon angeklungen ist, tatsächlich ein großes Pfund ist. Also das Papstamt, das haben wir jetzt gesehen an den Reaktionen, die ja eben geschildert wurden. Das Papstamt hat nach wie vor einen riesengroßen Vertrauenskredit in der Öffentlichkeit. Das ist schon erstaunlich, für mich jetzt auch nicht völlig überraschend. Da hat auch Papst Franziskus, glaube ich, viel zu beigetragen, dass die Wichtigkeit einer Stimme, einer weltweiten Stimme der Kirchen, die ist nun mal der Papst. Das sage ich auch als Protestant, dass die doch gesehen wird. Und dass deswegen auch in dieser Phase, wo man überrascht ist, wo man dann seine Stellungnahmen erstmal abgibt, dass im Grunde alle erstmal gesagt haben, tolle Wahl und wir freuen uns auf diesen Papst und eine große Freude da war. Das ist ein riesengroßes Fund, wenn es jetzt in die konkreten Auseinandersetzungen geht, dass man diesen Vertrauenskredit erstmal hat und die wird sicher, da wird sicher dann nochmal Kontroversen auch innerhalb der katholischen Kirche geben. Aber im Gegensatz zu den protestantischen Kirchen ist es ja so, dass die katholische Kirche nicht nur ideell sozusagen eine Weltkirche ist, sondern eben auch von der rechtlichen Struktur her. Und das stellt natürlich riesengroße Herausforderungen an die Einheit, etwa beim Thema Homosexualität. Das haben wir im Weltkirchenrat natürlich auch, die riesengroßen Unterschiede im Umgang mit diesem Thema. Aber bei uns wird kein Beschluss gefasst, der dann rechtlich für alle verbindlich ist, sondern wir versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen und als Christinnen und Christen zusammenzubleiben. Insofern habe ich großen Respekt vor der Aufgabe des neuen Papstes, aber ich glaube, er bringt tatsächlich, wie Sie es gesagt haben, hervorragende Voraussetzungen mit. Und das hat auch zu tun mit den Berührungspunkten, die mich jetzt selbst verbinden, auch mit dem Papst. Es ist tatsächlich so, ich habe das nicht sofort mir klar gemacht, aber dann irgendwann ist mir klar geworden, stimmt eigentlich. Also die nordamerikanische Welt ist mir natürlich sehr vertraut durch meine Frau und auch meine Lehrtätigkeit am Union Theological Seminary in New York. Und Lateinamerika ist ein Bereich, wo ich mich gerade mit der katholischen Kirche in meiner Doktorarbeit ausführlich beschäftigt habe. Ich habe nämlich über die Option für die Armen geschrieben. Vorrang für die Armen heißt das Buch. Und habe zuerst den Wirtschaftshirtenbrief der katholischen Bischöfe der USA von 1986 intensiv analysiert. Das war ein riesengroßes Projekt mit Beteiligung ganz vieler Menschen, also wirklich vorbildlich. Und in diesem Wirtschaftshirtenbrief ist zum ersten Mal in der Geschichte der großen reichen Kirchen der westlichen Welt diese Option für die Armen aufgenommen worden als zentrale Achse. Und dann habe ich analysiert, wie diese Option für die Armen in der Befreiungstheologie und in den Bischofskonferenzen Lateinamerikas entstanden ist und was sie eigentlich genau bedeutet. Und insofern habe ich die beiden Welten, in denen er vor allem gelebt hat, nämlich die amerikanische Welt und die nordamerikanische Welt und die Welt in Südamerika, in Peru, sehr intensiv kennengelernt und freue mich schon auf Begegnungen, wo ich mich vielleicht sogar drüber austauschen kann. Ich habe mich gefreut, dass am Tag der Papstwahl oder am Tag danach der Generalsekretär der lateinamerikanischen Bischofskonferenz. Mein Bruder Lizardo, so reden wir uns an, seitdem wir uns kennen, vom Petersplatz angerufen hat. Und für mich war das sehr interessant, dass er kennt ihn persönlich und er hat sehr positiv reagiert. Und wir sind gerade über das Thema Option für die Armen, dieser ganze Grundansatz der lateinamerikanischen Befreiungstheologie, sind wir bei unserer Sitzung in Kolumbien, unserer Exekutivausschusssitzung, da habe ich ihn kennengelernt, ins Gespräch gekommen. Und deswegen weiß ich, dass er Leo den 14. damals noch als Lehrer, Kirchenrechtslehrer, bei dem er studiert hat, als einen kennengelernt hat, der tatsächlich auch sich in der Tradition dieses Ansatzes verstehen wird. Und dass er dann den Namen Leo der 14. gewählt hat, da habe ich natürlich sofort gewusst, da ich mich mit Leo dem 13. in meiner Doktorarbeit beschäftigt habe, nämlich der katholischen Soziallehre. Leo der 13. ist der Nestor der katholischen Soziallehre mit der Enzyklika Laborem Exercens in 1891, hat er die Grundlage für das gelegt, was heute überall in der Welt als katholische Soziallehre vertreten wird. Also Arbeit und Kapital brauchen einander, kein Vorrang des Kapitals vor der Arbeit, sondern beides ist wichtig. Gerechte Löhne muss es geben. Er hat aufgerufen zu christlichen Gewerkschaften, natürlich auch gerichtet gegen die sozialistischen Gewerkschaften seiner Zeit, das muss man auch sagen als Frontstellung, aber ist für ihn immer klar, gerechte Entlohnung, all solche Sachen. Und das sind die Dinge, die erwarte ich jetzt auch von dem neuen Papst, dass er die auch ähnlich wie Franziskus, an den er ja ganz explizit angeknüpft hat in seinen ersten Worten, dass er das auch in sein Pontifikat einbringt.
Das möchte ich gerade mal ein bisschen konkretisieren. Also er tritt in den ersten Tagen schon auf als ein Papst, der auch ein politischer Papst sein will. Ich sage mal nebenbei, wir haben ja hier auch in Deutschland eine Diskussion, wie politisch die Kirche sein soll. Das hat er quasi jetzt schon so ähnlich wie Ex-Kathedra entschieden. Glauben Sie, dass seine globale oder vielleicht kann man sogar sagen schwerpunktmäßig von der südlichen Hemisphäre geprägte Perspektive dann auch zu kritischen Einlassungen Richtung Nordamerika, Richtung Donald Trump führen könnte. Also hat Trump sich zu früh gefreut. Herr Dabrowski blendet mal gerade was ein. Sie haben ja gesehen, mit welcher Anmaßung Donald Trump ein Bild von sich als Papst gepostet hat. Jetzt kursiert im Internet, das ist natürlich nicht von ihm selber, ein Spaß. Er könnte den Spieß rumdrehen und sich da ein bisschen politisch exponieren. Glauben Sie, dass er Trump die Leviten lesen wird?
Also so würde ich das nicht ausdrücken. Die Leviten lesen, darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, eine klare inhaltliche Perspektive, die aus dem christlichen Glauben kommt, in den öffentlichen Bereich einzubringen. Und der Ton, der jetzt mit dem Wort Levitenlesen verbunden wäre, der ist eben nicht der richtige. Ich würde selber, wenn ich mich öffentlich zu solchen Fragen äußere, genau das nicht machen wollen, sondern ich will sehr ernsthaft aus geistlicher Bedrängnis zu Fragen Stellung nehmen, die in jedem Falle zu tun haben mit den Grundorientierungen des Evangeliums. Und das erwarte ich von ihm auch, das wird er tun. Und er hat sich ja als Bischof oder Kardinal ja schon zu Vance geäußert, und zur Flüchtlingspolitik hat er sehr deutlich Stellung genommen und hat ihn in klarem Widerspruch zu dem gesehen, was der christliche Glaube sagt. Diese konzentrischen Kreise, die Vance da in einer Rede aufgemacht hat, dass also wir eigentlich zuallererst unseren Lieben verantwortlich sind, dann kommt der Umkreis, dann kommt die Nation und irgendwann kommen vielleicht auch noch Menschen anderswo auf der Welt. Das funktioniert so nicht. Und das hat Vance ganz, Vance sage ich schon, das hat der neue Papst, also Francis Prevost, Robert Prevost, sehr deutlich auf Social Media sogar angesprochen. Genau. Deswegen wird er sicher sehr genau wissen, ich spreche hier als Papst, was sage ich und wie sage ich es, aber er wird Stellung nehmen, da bin ich fest von überzeugt.
Vielen, vielen Dank, Pater Bartlock. Sie waren zwar jetzt nicht dabei im Konklave, aber Sie haben doch so einen gewissen Sensus für die Situation hinter den Kulissen. Glauben Sie, das war eine gezielte auch Wahlstrategie der Kardinäle in der aktuellen Krisenlage, die ja nicht unerheblich von der Trump-Administration mit verursacht ist, einen Amerikaner zu wählen, und zwar einen mit dieser Linie?
Also bisher war das ja tabu, nur kein Amerikaner. Und jetzt ist es ja so, dass er einer von 10 amerikanischen Wahlmännern war, aber von den Amerikanern eher als Südamerikaner wegen seiner Peru-Tätigkeit wahrgenommen wird. Ich denke, das ist auch eine große Chance. Und wie der Herr Bischof ja gerade gesagt hat, er hat ja reagiert auf X, diese Rangfolge, die Vance aufgemacht hat, zuerst wir und dann die anderen. Da hat er widersprochen. Jesus schließt nicht aus. Jetzt ist er natürlich Papst, ist in einer anderen Rolle und es ist spannend. Kardinal Czubik von Chicago, de facto sein Heimatbischof, wurde schon gefragt, haben Sie ihn schon eingeladen? Nein. Wird er kommen? Ja, wahrscheinlich. Er ist eine Art Antipode und ich erinnere an das, was unser Bundespräsident Steinmeier beim Requiem von Papst Franziskus gesagt hat auf die Frage im Fernsehen, wie politisch muss ein Papst sein? Da sagt er, natürlich muss ein Papst auch politisch sein. Und wenn er sich aus allem raushält, ist das auch ein politisches Statement. Also zur Migrationspolitik, da hat ja Franziskus noch im Januar vor der Angelobung von Trump einen Brief an die amerikanischen Bischöfe geschrieben. Da hat dann Vance herumgeeiert. Das ist schon eine Frage. Und Prevost kennt ja beide Welten. Ja? Ja, er hat ja im Übrigen auch die peruanische Staatsbürgerschaft, jetzt natürlich eine dritte auch im Vatikan.
Ich will das nochmal, wenn ich darf, nochmal dick unterstreichen, welche ganz entscheidende Bedeutung diese Interkontextualität hat. Also die Tatsache, dass er im Süden auch zu Hause ist. Ich finde das eine Riesenchance. Ich erlebe das im Weltkirchenrat ganz stark. Wir haben jetzt gerade Sitzung, ich bin jetzt da mal draußen, aber wir haben jetzt gerade Online-Sitzung. Da sitzen natürlich genau Leute aus aller Welt sitzen da dabei und aus völlig unterschiedlichen Kontexten. Und bei einigen der Konflikten, die wir in der Welt im Moment haben, kann man genau sehen, wie entscheidend es ist, dass wir es irgendwie schafft, über den eigenen Kontext hinaus auch die anderen zu sehen und das Leiden der anderen zu sehen. Und deswegen ist es für mich eine Schlüsselfrage, ob es uns gelingt, und deswegen versuche ich in Deutschland auch immer, die anderen Perspektiven, sozusagen Botschafter für die anderen Perspektiven zu sein. Und das müssen wir als Kirche sein, weil das die entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass wir mit diesen Konflikten irgendwie weiterkommen, dass wir das Leid der anderen sehen. Und wenn einer Papst wird und kennt die Seite des Südens, den Hunger, der tägliche Kampf um die Existenz, die soziale Ungerechtigkeit, er kennt es alles aus erster Hand, dann redet er anders. Wenn er im Norden unterwegs ist, dann sitzen die Brüder und Schwestern, wie wir uns ja einander nennen, sitzen die mit am Tisch Und es ist ganz entscheidend, wenn wir das ernst meinen, was wir da sagen, wenn wir von Brüdern und Schwestern sprechen, beim Klimawandel, wo die ersten Opfer diejenigen sind, die am wenigsten dazu beigetragen haben, das wird der Papst alles in seiner Herz-DNA, Seelen-DNA drin haben. Und das wird sehr wichtig sein für die weltweite Stimme, die er jetzt sein kann.
Pater Bartlung, noch einmal genau zu dem, was Bischof Bedford Strom gerade skizziert hat. Nochmal die Frage von vorhin. Ist das alles die Strategie der Kardinäle gewesen? Oder hat sich das jetzt so ergeben aus dem Wahlverfahren? Also ist das, was er gerade skizziert hat als wichtige Dimensionen dieser Konstellation, ist das Wahlabsicht, Wahlstrategie gewesen?
Also ich war ja nicht dabei, und wenn wir jetzt die genaue Stimmenanzahl kennen würden, dann hätte ein Kardinal etwas gesagt. Da hat Kardinal Schönborn schon mal gesagt, dafür wird man eigentlich exkommuniziert. Wichtig ist, dass er 89 Stimmen brauchte. Es waren wahrscheinlich über 120, und da muss man schon realistisch sein beim Abendessen oder bei Begegnungen am Gang. Fragen die einander natürlich, was findest du, was hältst du von dem, hast du von dem gelesen, gehört? Und da hat sich offenbar ein breiter Konsens schon bemerkbar gemacht. Und ich meine, mit der Namenswahl Leo, in der Tradition von Leo dem 13. dann, hat er die soziale Frage aufgebracht. Und das ist keine akademische Beschäftigung, Armut, Gerechtigkeit, im Übrigen ist ja auch die Klimathematik eine Gerechtigkeitsfrage, weil es die Ärmsten als erstes trifft. Da ist schon auch ein Programm damit verbunden. Aus meiner Sicht wird es Kontinuität geben, aber eben anders im Stil. Es war völlig klar, er kann sich nicht Franziskus der Zweite nennen. Ob er jetzt die Mozzetta anhat und rote Schuhe oder nicht, ob er in den Palast zieht, was er vermutlich tun wird. Im Moment wohnt er noch im Palazzo dell'Ufficio. Das sind für mich Nebensächlichkeiten. Es sind schon auch Zeichen, aber man kann Franziskus nicht kopieren. Inhaltlich sind sich die aber nahe, nur er ist auch Kirchenrechtler, und es ist ja auch ganz wichtig, dass die unter Franziskus begonnene Pastoralkultur sich jetzt auch verstetigt, rechtlich abgesichert wird. Das ist ja auch ein Anliegen des synodalen Prozesses, und da gibt es Anfragen, und da bin ich eigentlich zuversichtlich, weil er offenbar wirklich auch vermitteln kann, zuhören kann. Das eine ist, dass er den Norden und den Süden miteinander ins Gespräch bringt, aber ich glaube, dass er, weil er ja Generalprior war und Provinzial, auch die europäischen Themen geltend machen wird. Er wird Europa nicht abschreiben, da hatte man ja beim Franziskus manchmal den Eindruck so.
Ja, wenn Sie gerade schon darauf hingewiesen haben, dass da ja äußerste Geheimhaltung herrscht unter der Androhung der Exkommunikation, das nehmen ja offenbar auch nicht alle Kardinale oder interpretieren es auf gleiche Weise, dieses Regularium, wo wir schon unter uns sind. Sickert irgendwas durch? Können Sie noch was, irgendwelche spannenden Interne aus dem Konklave einsammeln aus Ihren Gesprächen?
Also was man hört, ist es, dass es eine überwältigende Zustimmung gegeben haben muss. Ja, ich meine, es gab ja diesmal das größte Konklave aller Zeiten. 133, und das Spannende war, dass ja 108 Freshmen waren. Die waren noch nie bei einem Konklave dabei, im Übrigen auch Kardinal Prévost. Da hätte man ja damit rechnen können, es wird einer von den anderen die Erfahrung haben, aber nein, ein neuer. Und entweder ist das, was an Zahlen auftaucht, gelogen, oder es hat wirklich jemand was ausgeplaudert, es wird ja alles verbrannt. Wichtig ist für mich, es gab eine sehr, sehr, sehr große Zustimmung, und man merkt auch bei konservativeren Leuten Erleichterung, ob das stimmt, dass der Kardinal Dolan aus New York herumgefragt hat, ist er auch rechtgläubig, oder auch der Kardinal Sarah, der jetzt 80 wird im Juni und gerade noch einmal wählen durfte. Das weiß ich natürlich nicht, aber offenbar war Prévost nicht nur irgendeine Art Kompromisskandidat, weil es dann letztlich doch kein Italiener geworden ist, den am Anfang sich offenbar viele wünschten.
Vielen Dank. Herr Bischof, als Vorsitzender des Weltkirchenrats repräsentieren Sie ja nicht nur Ihre eigene, die lutherische Kirche, sondern quasi alle christlichen Denominationen, also zumindest soweit Sie Mitglied sind. Welche Auswirkungen erwarten Sie sich von dem neuen Pontifikat für die weltweite Ökumene? Wonach schaut es im Augenblick aus?
Also ich bin da recht zuversichtlich, muss ich sagen. Also ich will noch mal aufgreifen, was Herr Bartlock gerade gesagt hat im Hinblick auf den Kirchenrechtler. Ich glaube, es könnte eine ganz glückliche Verbindung bzw. Sequenz sein von einem Mann wie Franziskus, der sehr menschennah und sehr spontan und auch sehr ermutigend dann im Hinblick auf die Ökumene uns immer wieder begegnet ist, also im Reformationsjubiläumsjahr, aber immer wieder, wenn ich ihm begegnet bin, hat er uns immer zur Ökumene ermutigt. Und er hat einmal, als ich ihn nochmal gefragt habe nach dem Abendmahl, warum wir da nicht weiterkommen, hat er nochmal wiederholt, was er gesagt hat, redet mit Christus und schreitet mutig voran, was er in der evangelischen Gemeinde in Rom schon mal gesagt hatte. Aber die kirchenrechtlichen Konsequenzen, die sind dann doch nicht so wirklich gekommen. Da gab es dann auch Stimmen im Vatikan, die dann manches blockiert haben, was etwa im Vorfeld des ökumenischen Kirchentags in Frankfurt von einer wirklich toll besetzten evangelisch-katholischen Kommission erarbeitet worden war, wo man gesagt hat, es gibt keine theologischen Hürden letztlich mehr für eucharistische Gastfreundschaft. Und man hat sie da dann praktiziert in Frankfurt, obwohl Rom eigentlich es zu blockieren versucht hat. Und da hat man sich dann schon gewünscht, dass der Papst, der uns immer so ermutigt hat, voranzugehen, dann uns auch Rückenwind gibt, wenn wir es tun. Und da bin ich jetzt doch ganz zuversichtlich, dass vielleicht einer, der das Kirchenrecht immer auch mitlaufen hat, solche Ermutigungen, die ich von ihm jetzt auch erhoffe, dann auch unterfüttert mit ganz konkreten Möglichkeiten im Blick auf die Ökumene. Insofern ist das, glaube ich, schon ein hoffnungsvolles Zeichen.
Weil er als Kirchenrechtler weiß, wovon er spricht im Grunde, oder?
Ja, genau. Und weil er sozusagen diesen zweiten Schritt, dass das, was sozusagen ideell, wir haben das genannt Ökumene der Herzen in der Karlsruher Vollversammlung 2022, wo ich gewählt worden bin, das ist der Programmbegriff, Ökumene des Herzens. Und die ist auch, glaube ich, ganz zentral. Aber es ist schon schön, wenn aus der Ökumene des Herzens, die ich mit Papst Franziskus immer erlebt habe, wenn da dann auch konkrete Konsequenzen kommen, die den Menschen vor Ort ermöglichen, dass sie nicht immer rumeiern müssen, zum Beispiel, wenn sie gemeinsam Eucharistie einnehmen wollen. Und da ist, glaube ich, für die Kirche insgesamt jetzt, also für die verschiedene, die orthodoxe Tradition, die anglikanische Tradition, eben unsere protestantische Tradition, muss man ja sagen, jetzt schon eine große Chance da, dass einer, der, von dem man sagt, alle sagen, dass er kann gut zuhören, aber ich glaube, er hört nicht nur zu, er zieht schon auch seine Konsequenzen draus. Und Ökumene braucht einander zuhören. Ist genau, was man da braucht.
Möchte ich gleich darauf aufsatteln, also dass Konsequenzen in der Frage der eucharistischen Gemeinschaft oder Gastfreundschaft wäre schön, aber Hand aufs Herz, wann wird denn der lutherische Weltbund dann den Papst anerkennen? Oder genauer gefragt, welche Hürden wären noch zu überwinden? Welches Modell des Papsttums wäre denn in einer Weise konsensfähig, dass auch Sie als evangelische Christen sagen können, dann so ein Sprachrohr mit einer solch beeindruckenden auch Wirkmacht, da wären wir dann mit dabei.
Ja, also es geht ja natürlich nicht um eine Integration aller anderen Konfessionen in die römisch-katholische Kirche. Also eine kirchenrechtliche, davon redet niemand, der ernst genommen werden will in der Ökumene. Es geht um versöhnte Verschiedenheit, sichtbare Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Und da ist in der Tat die Frage, welche Rolle hat der Papst jetzt, welche Rolle könnte er haben, ist eine wichtige Frage. Was ganz klar ist, ist, dass es kein Jurisdiktionsprimat, jetzt mit dem Fremdwort gesagt, also eine rechtliche Obergewalt des Papstes über alle anderen Konfessionen, über die protestantische Konfession und so weiter, die protestantischen Konfessionen geben wird. Das wäre die Integration. So hat man früher gedacht in der Ökumene. Aber das hat sich längst geändert. Und deswegen ist es die Zielbestimmung, dass wir den Reichtum der unterschiedlichen Traditionen wahrnehmen und in unser Zielbild aufnehmen. Und das sehe ich in vielen Äußerungen auch. Kardinal Koch hat auch 2030 Confessio Augustana, also das lutherische Bekenntnis, das Jubiläum, mal als Datum genannt, wo wir die gemeinsame Erklärung zur Eucharistie vielleicht schaffen könnten. Insofern, das sind viele Gespräche da, das klemmt manchmal etwas, aber da bin ich durchaus optimistisch. Aber ich will sagen, was ich persönlich im Hinblick auf das Papstamt sage und auch geschrieben habe, denn es gab ja jetzt gerade im vergangenen Jahr eine Stellungnahme, die jedenfalls in der Theologie, in den Kirchen sehr beachtet worden ist, und das war der Titel der Bischof von Rom. Das war ja schon ein Programm, nämlich über das Papstamt. Und da hat der Vatikan von Franziskus natürlich so gewollt, schon im Titel, indem er das nicht das Papstamt genannt hat, sondern der Bischof von Rom, signalisieren wollen, wir sind gesprächsbereit über das Papstamt. Und ich habe das sehr positiv kommentiert. Ich habe da einen Aufsatz und verschiedene Texte drüber geschrieben und habe gesagt, mit diesem Dokument wird die Tür aufgestoßen, dass wir über das Papstamt ins Gespräch kommen können. Eine Hürde ist für uns Protestanten natürlich, dass Frauenordination, das ist für uns nicht rückholbar. Das ist absolut, wir haben lang genug gebraucht, um das zu verstehen. Aber dass Frauen alle kirchlichen Ämter haben können, das ist etwas, das werden wir nie zurückholen. Und deswegen bleibt für mich die Frage, ich sag's einfach mal so, wenn wir je mehr wir sozusagen das Papstamt als unseres sehen könnten, desto mehr müsste es auch ein Päpstinnenamt sein können. Da sind wir noch weit von entfernt. Aber was wirklich beachtlich ist, dass man die theologischen Dialoge über die Ökumene-Enzyklika, die ausdrücklich aufgefordert hat, dass die anderen Konfessionen sich mal äußern dazu. Die sind wirklich toll aufgenommen worden in dem Dokument. Und man hat von Synodalität gesprochen. Man hat das erste Vatikanische Konzil in den Kontext gestellt. Die Unfehlbarkeit des Papstes, das Dogma, was da verabschiedet wurde, wurde historisch kontextualisiert. Das heißt, man kann darüber hinaus gehen. Und das war schon beachtlich und auch diese Diskussionskultur, die Synodalität wird da ganz stark gemacht und dass es ein Ehrenprimat sein könnte. Insofern sind das interessante Anknüpfungspunkte.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Noch ganz kurz vielleicht die Gegenfrage. Sollte die katholische Kirche dann nicht auch mal dem Weltkirchenrat beitreten oder würde das immer noch die Strukturen sprengen?
Nee, klare Antwort. Also die katholische Kirche ist schon Teilmitglied des Weltkirchenrats. Aber das muss man immer wieder sagen, nämlich in der Unterabteilung Faith and Order, wo diese ganzen ökumenischen Fragen behandelt werden. Das heißt, Katholikinnen und Katholiken sind die ganze Zeit dabei bei unseren Beratungen, aber sie ist nicht Vollmitglied. Darüber kann man streiten. Die römisch-katholische Kirche hat 1,4 Milliarden Mitglieder. Der Weltkirchenrat vertritt in seinen Mitgliedskirchen 600 Millionen Mitglieder. Ob das sinnvoll ist, sozusagen das jetzt zu mergen, das würde ich jetzt gar nicht an die erste Stelle setzen, ehrlich gesagt, sondern die entscheidend ist, wie arbeiten wir zusammen? Sind wir wirklich eins? Und strahlen wir es auch aus? Und das hat auch Konsequenzen für die kirchenrechtlichen Bestimmungen. Insofern, der Weltkirchenrat ist ja auch ganz unterschiedlich zusammengesetzt. Die orthodoxen Kirchen haben auch nicht gemeinsam Abendmahl mit den protestantischen Kirchen. Aber wir fühlen trotzdem diese Einheit.
Ich würde da nur ergänzen, es ist ja spannend, was heißt versöhnte Verschiedenheit eben. Und schon Johannes Paul II. Hatte gesagt, Ökumene heißt nicht Rückkehr-Ökumene. Wir Katholiken haben dann doch ein bisschen mehr Recht. Es wird vielleicht auf einen Ehrenprimat rauslaufen und da möchte ich auch an einen Vorschlag von Karl Rahner im Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance erinnern. Es zeigt sich ja jetzt beim Nicäa-Jubiläum, das ist ein Bekenntnis 325 nach Christus, Jesus wesensgleich mit Gott dem Vater, das allen schon Spaltungen vorausliegt, ob man nicht den ganz pragmatischen Weg geht. Was eint uns wirklich? Orthodoxe, katholische, evangelische Christen. Und dann erst fragt, was heißt das jetzt für die Struktur? Es ist ja auch eine leichte Ironie der Geschichte, dass ein Papst Leo X., ein Medici-Papst, einen Augustiner-Mönch, also einen Mitbruder von Prävost, Martin Luther, mit der Bannbulle bedroht und dann auch exkommuniziert hat. Ja, ich denke, als Kirchenrechtler ist er auch ein pragmatischer Typ, ja, aber da wird schon was weitergehen und außerdem hat er ja Kardinal Koch im Vatikan. Er hat einen Apparat und es zeichnet sich ab, dass er mit dem anders umgeht und auch sich auf dessen Expertise verlässt. Auch das ist aus meiner Sicht vielversprechend.
Jetzt möchte ich Sie, Pater Bartlung, nochmal auf der Ebene der Medien befragen. Wir haben ja Bischof Bedford Schrum sagt es gerade schon, eine unglaubliche weltweite Aufmerksamkeit, ein Vertrauensvorschuss, eine Freude. Alle sind glücklich mit diesem neuen Papst. Wir zählen uns dazu. Aber dieser Medienhype hat natürlich auch manchmal leicht, wie soll ich sagen, Züge einer Popkultur, die fast unabhängig von ihrem Gegenstand funktioniert. Also wir haben ja gerade ein Bild gesehen, ein Fake-Bild vom Papst. Es gab Videos von KI, wo die Kardinäle mit Aperol-Spritz in der Hand vor der Petersdom-Kuppel zu sehen waren und diese Dinge. Ist das wirklich Respekt vor diesem Amt daraus oder ist es ein Anlass wie viele andere, der dann einfach diesen Heidenspaß mit der KI ans Laufen bringt? Also kann man sich davon wirklich erhoffen, dass es, oder kann man davon ausgehen, dass das eine Aufmerksamkeit, auch eine positiv gesättigte Aufmerksamkeit für die Kirche ist, oder verfliegt das?
Es ist natürlich ein Hype am Anfang und jetzt wird der Papst ja auch nach allen möglichen Themen heißen Eisen abgegrast. Was hat er da jemals gesagt als Bischof oder Kardinal? Ich war am Montagvormittag dabei bei diesem Medienempfang. Da haben gleich alle geklatscht, als er die Aula Paulo VI betreten hat. Und er hat dann gemeint, na ja, am Anfang klatscht man immer. Spannend ist, ob man am Schluss noch klatscht und dabei ist. Wobei es übrigens auch interessant war, dass er sofort an inhaftierte Journalistinnen und Journalisten, dass er die praktisch ins Gebet genommen hat, erinnert hat, dass die ihr Leben riskieren. Er hat ja auch ein gutes Verhältnis zu Medien. Er hat auch von KI gesprochen, dass da eine Chance drin liegt, auch wenn es Gefahren gibt. Also das ist auch was Vielversprechendes. Aber ja, in den ersten Tagen und Wochen der Papst auf einem Maultier, der Papst in Gummistiefeln, der Papst, wenn er ein iPad benutzt, was auch immer. Es wurde natürlich auch investigiert, wie ist das mit Missbrauchsfällen, wie ging er da um. Da wird schon auch Enttäuschungen geben oder Ernüchterung. Und nochmal, er ist kein Wunderwuzi. Ich frage mich auch immer, wie kommt der zu sich? Wie kann der mal durchatmen? Und gleichzeitig, ich finde es mal gut, er imitiert seinen Vorgänger nicht, sondern findet seinen Stil. Aber da muss man ihn auch Zeit lassen, würde ich sagen. Und jetzt wird einfach sortiert und priorisiert.
Vielen Dank. Ich habe zwar noch ein paar Fragen notiert, aber wir haben jetzt schon 12:37 Uhr. Insofern würde ich jetzt tatsächlich gerne auch Sie alle, liebe Teilnehmenden, einladen, sich zu melden. Sie haben unter den ganzen Kacheln eine Funktion, die heißt Handheben. Und mit dieser Funktion, das ist das Beste, weil Sie nicht alle auf einen Bildschirm passen. Man sieht das sonst nicht. Ich frage mal Herrn Dabrowski. Fangen Sie gerne mal mit der Chatfrage an und die anderen gerne melden Sie sich. Das ist eine Veranstaltung. Sie haben jetzt die Gelegenheit, mit Pater Butlock und Bischof Bedford Strom auch direkt zu sprechen und Ihnen Fragen zu stellen. Das ist ja im ZDF dann immer nicht der Fall. Also wir schalten Ihnen dann Ihr Mikro frei und vielleicht stellen Sie sich kurz vor und dann Ihre Frage. Also sehr herzliche Einladung auch zur Beteiligung.
Also diese Frage kommt von Ilga Ahrens und sie fragt, Leo der Erste war meines Wissens immerhin der Erste, der sich nicht nur als Nachfolger, sondern als in Rang und Vollmacht an erster Stelle über allen anderen Bischöfen und als Stellvertreter des Apostels Paulus verstanden hat. Diese Stichworte kamen auch in der Antrittsrede vom Balkon auf. Das hat mich in dem Moment erschreckt. Spielt das neben Leo dem 13. auch eine Rolle für die Namenswahl?
Leo der Große zur Zeit des Konzils von Chalcedon, also auch die Kirchenspaltung von den altorientalischen Kirchen fällt darunter. Pater Butlock und Bischof Bedford Strom, gerne beide ihre Einschätzung zu dieser Frage. Die Reminiszenz an Leo den Großen, welche Rolle spielt das im Verhältnis zu Leo dem 13.?
Also ich würde sagen, die erste Verbindung gilt wirklich Leo dem 13. Mit Rerum Novarum. Der hat auch die selbstgewählte Isolation der Kirche aufgesprengt, nachdem der Kirchenstaat verloren war, ist auf die Wissenschaft zugegangen, hat die Sozialfrage zu seinem Leib- und Magenthema gemacht, obwohl er ja eigentlich als Übergangspapst gedacht war, aber dann über 25 Jahre regierte und auf den bezieht er sich. Und auf den hat Leo der 14. ja auch sofort rekurriert. Natürlich stehe ich in einer Tradition. Er konnte ja aus einem Pool von 83 Namen auswählen. Da ist bisher nur Franziskus ausgebüxt. Das war ja ein Novum. Aber Leo der 13., Leo der 14., der Name steht schon auch für ein Programm. Aber wie gesagt, ja, Leo der 1. ist der Erste, der Bischof von Rom in dieser Gestalt so hervorbrachte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Quisquilien, auf die Hubert Wolf aufmerksam machte. Eigentlich bin ich ja nur Papst, wenn ich zuvor zum Bischof von Rom gewählt worden bin. Und dafür müsste ich eigentlich Besitz ergreifen vom Lateran. Da hat sich jetzt was in der Inszenierung geändert. Das ist jetzt eher eine Nebensache im Moment. Das gibt es eine inszenatorische Ebene, eine symbolische Ebene. Faktum oder wichtig ist dann auch, wie übt er sein Amt aus und wie kommt er mit diesen ganzen Titeln dann auch zurecht? Ich meine, Benedikt der 16. hat den Titel Patriarch des Abendlandes abgeschafft. Da haben sich die Orthodoxen nicht gefreut. Franziskus hat ihn wieder eingeführt. Auf dieser Symbolebene spielt sich natürlich auch viel ab, aber das ist kein Diktatorpapst. Das ist ein nahbarer Hirte, der das anders machen wird als Franziskus. Und in den ersten Tagen würde ich jetzt nicht so viel hineingeheimnissen.
Also
Also
Leo
ich
der
kann es auch.
Große, keine starke Bezugsgröße. Würden Sie das auch so sehen, aber trotzdem?
Ja, ich kann es ganz kurz machen. Man kann bei den Papstnamen, wo es schon viele gab, die den tragen, natürlich immer irgendein Wort finden oder eine Sache finden, die man entweder begrüßt oder ablehnt. Aber in diesem Fall ist, glaube ich, schon ungewöhnlich klar, worauf er sich mit der Namenswahl bezogen hat, nämlich wirklich auch seinen direkten Namensvorgänger, nämlich Leo den 13. Mir ist jedenfalls sind keine Aussagen bekannt, die irgendwas anderes sagen.
Vielen Dank. Dann hat sich inzwischen Hiltrud Schönheit gemeldet und wir schalten Sie frei. Sie können sich Ihr Mikro lautstellen.
Vielen Dank. Ich würde noch mal gerne auf die Einmütigkeit dieser Entscheidung beim Konklave zurückkommen, über die wir uns ja alle sehr freuen und die wir teilen und die eigentlich der gesamten Kirche und darüber hinaus ein wahnsinnig gutes Gefühl gibt. Ich fürchte aber, das hat an der, wie soll ich mal sagen, an den Problemen innerhalb der Kirche am Ende des Tages wahrscheinlich ja überhaupt nichts geändert. Tatsache war, dass sowohl beim Requiem der Kardinal Re zum Beispiel das Wort Synodalität überhaupt nicht in den Mund genommen hat in der Würdigung von Franziskus und auch in dem Schreiben, das dem Franziskus mit in den Sarg gelegt worden ist, ist das Wort Synodalität überhaupt nicht zu finden. Und als eines der ersten Worte bringt Papst Leo dann diesen Begriff wieder ins Spiel. Ich denke, dass irgendwann, wenn sich der Hype jetzt legt und der, ja, wie soll ich sagen, das Tagesgeschäft wieder ansteht, es im Prinzip ähnlich weitergehen wird wie vorher. Ich weiß nicht, wie es die beiden Interviewpartner, Bischof Bedford Strom und du, Andreas, wie ihr das seht.
Das können wir Sie ja jetzt fragen. Bitte sehr.
Also die Synodalität, was damit verbunden werden wird, das wird sich in der Tat erst noch zeigen müssen. Denn der Gebrauch des Wortes allein ist es auch noch nicht. Denn wir haben zum Beispiel, das ist ein Punkt gewesen, den ich in dem Bischofspapier, in dem Papstpapier, von dem ich eben gesprochen habe, auch angesprochen habe. Die Synodalität kann man auch als Synodalität der Bischöfe verstehen. Häufig wird es nämlich auch im orthodoxen Bereich zum Teil, wird es dann nicht so verstanden, wie ich das jetzt von meinen Synoden kenne, dass ich als Landesbischof gewählt worden bin und als Ratsvorsitzender. Und Synodalität heißt, das Kirchenparlament ist Herrin über das Budget, über das Geld und alles. Das ist nochmal anders als ein Verständnis von Synodalität, was sagt, die Bischöfe müssen miteinander reden. Insofern darf man da gespannt sein, wie sich das entwickelt. Da fehlt mir jetzt der Einblick in die biografischen Dinge bei dem neuen Papst, wie weit er da über diese bischöfliche Synodalität hinausgegangen ist oder hinausgehen wird. Aber vielleicht weiß Herr Butlock dazu mehr.
Naja, Hiltrud, ich habe das Wort Synodalität beim Kardinal Re auch vermisst, das stimmt, aber eben Chiesa Sinodale gleich nach der Wahl am Balkon. Und für mich war das gestern jetzt schon ein Signal, dass Kardinal Gregg mit Nathalie Picard und dem Erzbischof sich melden. Das muss weitergehen. Auf der anderen Seite, ich zitiere immer gern den ersten Satz der nationalen Synthese aus Österreich, weil ich ja demnächst nach Wien umziehe. Eine Kirche, die Synoden abhält, ist noch keine synodale Kirche. Es geht nicht um eine Vokabel, sondern um eine Haltung, einen Stil, eine Einstellung, eine Mentalität. Und da ist mein Mantra, eine synodale Kultur etablieren, das dauert. Und dem Papst ist als Präfekt des Bischofsdikasteriums schon aufgefallen, natürlich, dass viele Bischöfe nach wie vor verunsichert sind. Was heißt das für meine Machtfülle? Und da sind wir jetzt dann, wenn ich die beiden Abschlussdokumente vom Oktober 23 und 24 mir anschaue, was da drinnen steht. Rechenschaftspflicht. Bei den Adliminar-Besuchen wird gefragt, wie steht es in deiner Diözese? Transparenz. Das heißt, Macht teilen, Kontrolle. Und das ist die Vision von Franziskus fürs 21. Jahrhundert gewesen. Und ein Federico Lombardi und andere Beobachter haben ganz deutlich gesagt, in dieser Tradition wird Prävost oder Leo der 14. weitermachen, vermutlich anders, aber auch mit diesem Hintergrund eines Kirchenrechtlers, eines Bischofs in Lateinamerika, der weiß, es geht nicht um Worte, sondern wirklich dann auch um Inhalte. Ich denke, dass sich Nordamerikaner und Deutsche und Europäer vielleicht damit schwerer tun als Leute anderswo. Aber dieses Projekt steht auf den Schienen und da gibt es keine Umkehr aus meiner Sicht.
Macht teilen und kontrollieren lassen, das wäre natürlich ein wirklich starker Sprung gemessen am Ersten Vatikanischen Konzil, wenn man das so fasst, dass es dann auch verbindlich ist. Und ich glaube, das ist eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Ich sehe, dass sich Christian Weiß noch von Wir sind Kirche gemeldet hat. Bitte sehr.
Ja, hallo zusammen. Sehr interessant, was alles so zusammengetragen worden ist. Ich denke auch, die synodale Erfahrung, die Prävost aus Lateinamerika hat, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt meine konkrete, ich bin in Dachau hier zugeschaltet. Meine konkrete Frage wäre, ahnen Sie schon eventuell, in welcher Richtung der, ich sag mal, der Umbau des meinetwegen eines Kabinetts im Vatikan möglich ist oder auch Personalentscheidungen da getroffen werden können. Denn die Unterstützung durch die Kardinäle und durch den Vatikan, die halte ich ja auch für sehr, sehr wichtig, eigentlich entscheidend. Denn das ist ja Franziskus versagt worden.
Pater Bartlock, möchten Sie dazu Stellung
Ja,
nehmen?
Papst Leo hat ja gleich in der Begegnung mit den Kardinälen die als seine engsten Mitarbeiter adressiert. Das war wichtig. Es war interessant, dass er zuerst Englisch gesprochen hat, zwei, drei Sätze, und da gab es ja auch gegen ihn Widerstand im amerikanischen Episkopat. Das ist das eine. Das andere Interessante ist, dass ja nicht nur viele Ordensleute unter den Wahlmännern waren, sondern 50% der konklaveberechtigten Kardinäle waren bei den Synoden 23 und 24 dabei. Die haben also diese gruppendynamische Erfahrung an den runden Tischen, das Suchen, das Ringen, das Abstimmen, auf Augenhöhe reden mit Frauen, mit Männern, mit Nichtgeweihten, mit Nichtbischöfen mitbekommen, ja. Und das hat sie, glaube ich, auch geprägt. Ich bin jetzt kein Hellseher. Ich nehme an, dass Kardinalstaatssekretär Parolin verlängert wird. Im Moment sind ja die ruhendgestellten Ämter interimistisch wiederbelebt worden. Es heißt hier in Rom, dass der Papst sich sein Team zusammenstellt, vielleicht auch den Generalprior seines eigenen Ordens, der sein Generalvikar war, als er Ordensgeneral war. Und da kann er sich natürlich auch neue Leute holen. Und auf der anderen Seite wird er jetzt Kardinälen, die noch ein, zwei Amtsjahre haben, vielleicht nicht auf die Zehen treten. Aber ja, er stellt sich jetzt sozusagen sein Kabinett zusammen. Und Hans Meyer, wenn ich daran erinnern darf, hat ja 2001 in den Stimmen der Zeit schon mal den Vorschlag gemacht, es bräuchte regelmäßige Kabinettssitzungen mit den Präsidenten und mit den Präfekten der Dikasterien früher Kongregationen, dass die mal voneinander wissen, laufend, nicht nur alle paar Monate mal, und dass es sozusagen eine Regierung aus dem Kabinett heraus gibt. Und auch da würde sich die Rolle des Papstes dann natürlich etwas ändern. Er ist ein absoluter Monarch nach der Konstitution. Jurisdiktionsprimat ist ja schon angesprochen worden, Unfehlbarkeit nur. Wie übe ich dieses Amt aus? Und es ist ja kein Zufall, dass eines der Stichworte des synodalen Prozesses Partizipation heißt, Teilhabe. Das heißt auch Teilhabe an Macht. Und das hat mit Kontrolle zu tun und mit Transparenz. Und da ist es, glaube ich, nicht unwichtig, dass ein Kirchenrechtler jetzt am Ruder ist.
Vielen Dank dafür. Nachdem im Augenblick keine Meldungen mehr da sind, möchte ich noch einen Aspekt aufbringen von meiner Liste. Bischof Bedford Strom, Sie sind auch ein hoher Repräsentant der Kirche, der auch sich durchaus politisch geäußert hat und nicht gescheut hat, da Positionen zu beziehen. Auch Papst Leo tritt an als ein Papst, der sich nicht scheut, politisch Position zu beziehen. Und er hat mit dem Wort Frieden, seinem ersten Wort, La Pace, bei seiner Ansprache quasi auch schon ein starkes Zeichen gesetzt, dass er als Friedenspapst aktiv werden möchte. Welche Möglichkeiten hat er denn, oder anders gefragt, was kann er denn auf diesem Feld anderes oder mehr tun als sein Vorgänger? Hat er da noch, kann er noch Register ziehen, die bisher nicht genutzt wurden? Oder ist es einfach zu erwarten, dass er versucht, auf die gleiche Weise, auch da politische Akzente zu setzen?
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt einen sensationell neuen anderen Ansatz einbringen kann. Er hat dieses Wort genannt, weil es erstens ein Wort ist, was für alle Christinnen und Christen von zentraler Bedeutung sein muss. Christus ist unser Friede und die Überwindung der Gewalt, das ist ein zentrales Thema der Bibel. Insofern macht es sehr viel Sinn. Papst Franziskus hat ja auch Initiativen ergriffen, also Kardinal Suppi, ich habe ihn selber bei, ich weiß gar nicht mehr in welchem Land es war, habe ich ihn auch getroffen. Kardinal Suppi war ja sein Emissär in dem Ukraine-Krieg, in dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und er hat da sein Bestes getan, aber der Erfolg war mäßig. Wir haben selber ja auch unsere Erfahrung gemacht, der Generalsekretär Jerry Pillay und ich, wir sind nach Kiew gefahren, wir haben die beiden verfeindeten orthodoxen Kirchen versucht, an einen Tisch zu kriegen, die waren auch nach unseren Gesprächen bereit dazu, aber es gibt viele Hürden, die zum Teil auch von außen kommen, da könnte ich lange drüber erzählen, die das sehr, sehr schwierig machen, aber trotzdem ist es sehr wichtig, dass wir als Kirchen, wir als Weltkirchenrat tun das. Die russisch-orthodoxe Kirche, große Diskussion, ist ja nach wie vor Mitglied in unserem Weltkirchenrat. Das können Sie sich vorstellen, welche Diskussionen wir führen, denn wir haben eine klare inhaltliche Position ergriffen. Insofern haben wir da vielleicht sogar noch mehr Chancen. Aber ich habe auch mit dem Papst darüber, mit Papst Franziskus natürlich darüber gesprochen. Und das Ergebnis war, lasst uns von unseren jeweiligen Möglichkeiten her das tun, was wir tun können. Und über das Humanitäre hinaus, wo man versuchen kann, mitzuhelfen, dass Gefangene ausgetauscht werden und so, ist es ganz schwer, in diesem Bereich in die Politik wirklich reinzuwirken. Aber meine Vision, und ich glaube, das wird auch Papst Leo der 14. so sehen, ist, dass wir als Christinnen und Christen, wir sind Weltkirche. Alle zusammen sind wir Weltkirche. Und das kann doch nicht wahr sein, dass Menschen, die sich gemeinsam als Christen bezeichnen, dass die gegeneinander solche mörderischen Kriege führen. Und deswegen ist die Hoffnung, dass die Kirchen, wenn sie wirklich Christus an die erste Stelle stellen und nicht ihre Nation endlich, dass sie da vielleicht doch einen Unterschied machen können. Wir versuchen das, wir sind auch weiterhin am Ball mit den orthodoxen Kirchen, die da beteiligt sind und die römisch-katholische Kirche und vielleicht wird es jetzt neue Impulse durch den neuen Papst kriegen, die versucht es mit ihren Möglichkeiten.
Vielen, vielen Dank dafür. Dieses Themenfeld möchte ich nochmal auf ein benachbartes Themenfeld schieben und nochmal mal Ihnen, Pater Batlogg, zuweisen. Was könnte denn die Wahl Leos des 14. für den interreligiösen Dialog bedeuten mit dem Judentum, mit dem Islam? Das ist ja auch ein Aspekt, der durchaus weltpolitisch bedeutsam sein kann. Immer die große Frage, ob Religionen so Teil des Problems oder Teil der Lösung sind. Welche Impulse sehen Sie da kommen oder ist das nicht das Feld, auf dem wir etwas von ihm erwarten im Augenblick?
Also natürlich, der interreligiöse Dialog war natürlich dem Papst Franziskus ganz wichtig. Denken Sie an das Abu Dhabi-Dokument, vielleicht weniger der ökumenische Dialog, obwohl er ja gute Beziehungen auch zu Jens Martin Kruse hatte, dem lutherischen Pfarrer in Rom, der jetzt in Hamburg ist. Ja, ich denke, auf Hans Küng rekurrieren, kein Weltfrieden ohne Religion, Weltreligionen und umgekehrt. Das andere ist natürlich, der diplomatische Dienst des Vatikans ist der älteste diplomatische Dienst, den es gibt. Da gibt es viele Erfahrungen mit Ukraine, mit Israel, Gaza war es schwierig. Ja, in China ist es auch nicht leicht. Ich habe gestern mit dem Kardinal Zhao, dem Jesuiten, kurz geredet, weil sein Vorvorgänger ja dieses geheime Abkommen zwischen dem Vatikan und der Regierung in Peking kritisiert als Verrat, sehr stark polemisiert hat gegen den Papst. Ich denke, es wird keine so unkonventionellen oder spektakulären Aktionen geben, dass der Papst beim russischen Botschafter auftaucht. Normalerweise müssen ja die Botschafter in den Vatikan kommen, aber allein, dass er eben mit Pace begrüßt hat, alle Leute, heißt schon, er weiß, wenn Religionen sich gegenseitig bekämpfen, wenn wir an Islam denken, denken viele an Islamismus, an Terrorismus. Was heißt das und welche Chance ist es, wenn Menschen, die den Glauben an Gott teilen, miteinander gehen und sich nicht gegenseitig bekriegen und abwürgen. Und auch da wird es spannend sein, wenn einer Norden und Süden kennt, bittere Armut und großen Reichtum. Und ich meine, Prevost wurde manchmal Latin Yankee genannt in Rom. Es wird spannend, wenn er mal die USA besucht.
Vielen Dank. Wir kommen auf die Zielgerade. 4 Minuten haben wir noch und Anne Sturm hat sich gemeldet. Die Meldung nehme ich noch dran und damit ist die Rednerliste dann auch geschlossen. Frau Sturm, bitte sehr.
Ich bin Pastoralreferentin im Bistum Trier zur Fortbildung queere Pastoral. Und da habe ich meine ganz großen Fragezeichen. Nicht nur was das, was die Frauenordination betrifft bei, ja. Also da hat er ganz, eine ganz klare Meinung. Also ich war nicht so begeistert, als ich gehört habe, wer Papst wird. Auch als ich ihn gesehen habe auf dem Balkon, gebe ich zu, war ich etwas ernüchtert und habe dann ein bisschen gelesen, was er zu meinen Themen. Ich mache Frauen, bin ganz stark in Frauenpastoral und halt, wie gesagt, soll jetzt Ansprechförderung für queere Pastoral werden. Also ich habe da ganz große Fragezeichen. Wie schätzen Sie das so ein?
Es ist ja interessant, dass unsere Stunde jetzt hier im Grunde dieselbe Wendung nimmt wie der Film Konklave, der ja am Ende auch in diese Thematik einmündet. Wer von Ihnen beiden möchte, Frau Sturm, antworten?
Also ich sag mal vielleicht einfach verstärkend, dass das ehrlich gesagt der Bereich ist, wo ich auch am wenigsten Hoffnungen spontan entwickelt habe nach allem, was ich gelesen habe. Denn da scheint der Bereich zu sein, was das Thema Frauen angeht, wo jedenfalls nicht erkennbar war, dass diese Fokussierung auf die Männer in den Ämtern, dass die demnächst überwunden wird. Aber man lässt sich ja immer gerne überraschen. Insofern ist das, würde ich jetzt Frau Sturms Frage teilen.
Pater Badlock?
Ich kenne Listen, wo diese Aussagen zusammengestellt sind. Die sind jetzt eher wenig erfolgversprechend. Aber er ist jetzt Papst. Er muss jetzt nochmal anders umgehen. Und auch ein Papst ist lernfähig, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank Ihnen beiden. Wir haben noch 2 Minuten. Das heißt genau, jeder von Ihnen beiden kann noch eine Aussage uns mitgeben auf den Weg in den weiteren Alltag. Und dann machen wir Schluss.
Also ich könnte einfach so einen Wunsch an uns alle äußern, den ich in der Regel eigentlich immer äußere, wenn Menschen in sehr wichtigen Führungspositionen neu anfangen. Das ist nämlich der Wunsch nach Barmherzigkeit. Ich glaube, dass unsere Kultur so unbarmherzig geworden ist. Das hat sehr viel zu tun mit den Algorithmen im Internet, die Hass und Extremes immer favorisieren und auf die Bildschirme spülen. Und ich glaube, was wir am meisten brauchen, und das ist ja auch in der Tradition von Papst Franziskus, ist mehr Barmherzigkeit miteinander, auch mit Menschen in Führungspositionen. Das heißt, dass man trotzdem klar kritisiert und einen deutlichen Diskurs führt, aber dass man einfach auch immer im Blick behält, wie schwer es ist und in diesem Fall für einen Papst eine ganze riesige Kirche aus aller Welt zusammenzuhalten. Und da wünschen wir uns als Protestanten vieles. Aber wir wissen auch genau, dass die Einheit auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Das erfahre ich und das erfährt natürlich jemand, der richtig den Jurisdiktionsprimat hat, zuallererst. Deswegen möglichst barmherzig sein.
Barmherzigkeit. Vielen, vielen Dank. Pater Badlock, Ihr Schluss. Impuls.
Kann ich mich anhängen? Am Montag hat er ja auch bei den Journalisten gesagt, er bittet um faire Berichterstattung, nicht nur Klischees, Stereotypen gegen einen Krieg der Worte. Und es beginnt immer bei mir. Und das heißt dann auch, wie barmherzig oder unbarmherzig gehe ich mit anderen um, was ja nicht heißt, dass ich die eine oder andere Position habe, die dir oder dir nicht gefällt. Und da werden wir sehen, was wird.
Vielen, vielen Dank. Dann danke ich Ihnen beiden noch einmal dafür, dass Sie sich diese Stunde Zeit genommen haben in Rom. Und wo sind Sie eigentlich, Herr Bedford Sturm?
Bin in Mecklenburg. Hier direkt vorm Wald.
Ja, das und hier geht die Sitzung gleich weiter online. Großartig, dass wir diese Serie mit gleich zwei Hochkarätern beginnen konnten. Nächste Woche um dieselbe Zeit haben wir Johanna Rahner bei uns zu Gast. Übernächste Woche Thomas Söding. Eine Woche später Annette Schavan. Und nach den Ferien hat sich auch schon Schwester Katharina Ganz angemeldet. Wir gucken, wie es weitergeht. Vielleicht kann ich gleich Stefan von Kempis noch verpflichten, wenn er jetzt hier schon technischer Moderator ist. Wir schauen mal. Wir melden uns bei Ihnen, abonnieren Sie den Newsletter, dann kriegen Sie immer brühwarm mit und immer auch am selben Vormittag den Link nochmal geschickt. Ich freue mich, dass Sie alle da waren, auch für die guten Fragen, die Sie gestellt haben. Machen Sie es gut und bis vielleicht nächste Woche. Wiederschauen.
Wiedersehen alle miteinander.
Buona giornata.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.